Ja, wir haben heute Kapitel 3 des Buches Daniel, die Erzählung, ich glaube im Deutschen sagt man es normalerweise, die Jünglinge im Feuerofen oder zumindest in alten Übersetzungen noch so. Es geht um die drei Gefährten von Daniel, die mit ihren Namen ja schon im ersten Kapitel vorgestellt wurden. Daniel selber erscheint im Kapitel nicht, das werden wir uns nachher auch noch beschäftigen. Und es geschieht, dass Nebukadnezar eine Statue errichten lässt in einem Tal, dem Dura-Tal, und er von allen verlangt, sich vor dieser Statue niederzuwerfen. Und es gibt auch einige Leute, die gerade darauf hinweisen, dass es diese Juden gibt, die das nicht tun. Und sie werden dann extra nochmal aufgefordert, sich hin niederzuwerfen vor der Statue, aber weigern sich mit der Strafandrohung in den Feuerofen geworfen zu werden. Und sie sagen dabei auch, dass es zwar möglich ist, dass der Gott, an den sie glauben, sie retten wird, aber sie verlassen sich nicht drauf. Und sie machen auch ihre Weigerung nicht davon abhängig, sondern halten es eben einfach für etwas Unvertretbares, sich vor dieser Statue niederzuwerfen und geschehe, was geschehe. Wir haben dazu wieder einige Texte von Rivka Raviv, die uns die rabbinische Literatur dazu bringt. Und eben in dem ersten Text, den ich ausgewählt habe, geht es genau um diese Frage, dass wir einerseits ja schließlich und endlich die drei Gefährten Daniels gerettet werden, dass Gott verhindert, dass sie in dem Ofen vom Feuer verzehrt werden, aber eben trotzdem die Bereitschaft zum Tod, zur Heiligung des Namens Gottes da ist. Dazu schreibt sie: Das Thema der Hingabe des Lebens um der Einhaltung der Gebote willen ist in die ersten Kapitel des Buches eingeflochten und stellt eine zentrale Achse in dessen erzählendem Teil, Kapitel 1 bis 6, dar. Es kommt in der Erzählung von der Enthaltung Daniels und seiner Gefährten vom Essen des Patbak des Königs und von seinem Wein in Kapitel 1 auf, in der Erzählung von der Enthaltung der Gefährten Daniels von dem sich Niederwerfen vor der Statue, die Nebukadnezar errichtet hatte, und ihres Geworfenwerdens in den Feuerofen in Kapitel 3 und in der Erzählung von der Enthaltung Daniels vom Einstellen seiner Gebete und seiner Bereitschaft, in die Löwengrube geworfen zu werden in Kapitel 6. Die Erzählungen in Kapitel 3 und 6 werden in den Makkabäerbüchern erwähnt und dienten als Inspiration für den Aufstand der Hasmonäer und später für die Märtyrer in der römischen Zeit und danach. Aber im Gegensatz zur Hingabebereitschaft der Hasmonäer und der Märtyrer, die sie normalerweise das Leben kostete, ist eines der Charakteristika der Erzählungen im Buch Daniel, dass es sich um Rettungserzählungen handelt. Das heißt, schlussendlich wurden Daniel und seine Gefährten auf die eine oder andere Weise, normalerweise durch ein Wunder, gerettet und blieben am Leben. Im Jerusalemer Talmud wird die Erzählung von der wunderbaren Rettung Hananias, Mischaels und Asarias als Beispiel für einen Menschen, an dem der Name des Himmels geheiligt wurde, angeführt. Brachot 9a. In dem Kontext von Wundern, über die man einen Segensspruch sagen muss. Eine ähnliche Diskrepanz besteht auch zwischen der Erzählung von der Bindung Isaaks, die den Märtyrern der nachbiblischen Zeit ebenfalls zur Inspiration diente. Ein Ausdruck für die Diskrepanz zwischen den Erzählungen im Buch Daniel und der nachbiblischen Realität findet sich in Sifra, dem halachischen Midrasch zu Levitikus. Als Trogianus, damit ist Trajan gemeint, wie wir nachher sehen werden, Papus und seinen Bruder Lulianus in Lydicea tötete, sagte er zu ihnen: Seid ihr nicht von dem Volk Hananias, Mischaels und Asarias? Es möge euer Gott kommen und euch retten. Sie sagten zu ihm: Hanania, Mischael und Asaria waren geeignet. Im hebräischen Text steht dort das Wort koscher. Und Nebukadnezar war anständig, sodass ein Wunder durch ihn geschehen konnte. Aber du bist ein frevlerischer König und bist nicht anständig, sodass ein Wunder durch dich geschehen könnte. Und wir sind des Todes durch den Himmel schuldig. Wenn du uns nicht tötest, so hat der Ewige viele, die Schaden anrichten. Viele Bären, viele Löwen, viele Tiger, viele Schlangen, viele Vipern, viele Skorpione, die uns treffen können. Aber schlussendlich wird der Ewige unser Blut von dir fordern. Die Begründung, die der Erzähler für die Diskrepanz zwischen der biblischen Erzählung und der Realität gibt, ist religiös und nicht historisch. Es handelt sich um die Vorsehung Gottes über alle Menschen, die von den Verdiensten der Beteiligten abhängig ist und hat nichts damit zu tun, dass es sich um eine Zeit handelt, die sich wesentlich von den Tagen der Bibel unterscheidet. Mit anderen Worten, auch Pappus und Iulianus hätte ein Rettungswunder geschehen können, wenn die Beteiligten am Ereignis, sie selbst und der König Trajan, dessen würdig gewesen wären. Die Erzählung von Hanania, Mischael und Asaria findet sich in Sifra im Kontext der Prinzipien, die die Weisen festlegten hinsichtlich der Frage, wann im Augenblick der Hingabebereitschaft ein Wunder geschieht. Auch aus diesem Kontext ergibt sich, dass es keine grundsätzliche Diskrepanz zwischen den Tagen der Bibel und der nachbiblischen Zeit gibt, denn alles hängt von der reinen Absicht des Menschen ab. Nur wer sich nicht auf das Wunder verlässt, wird möglicherweise gerettet werden. Ja, zu dem Zitat aus Levitikus: Und entweiht nicht meinen heiligen Namen. Daraus, dass es heißt, du sollst nicht entweihen, ergibt sich, dass du sagen musst, Heilige. Sozusagen, man sagt, wenn es ein Verbot von etwas gibt, gibt es auch in Parallele dazu ein positives Gebot, das man erfüllen muss. Wie es heißt, und ich werde geheiligt. Übergib dich der Heiligung meines Namens. Kann dies im Privaten geschehen? Die Schrift sagt, inmitten der Kinder Israels, unter den vielen. Daraus folgern, sagten sie, jeder, der sich übergibt, damit ihm ein Wunder geschehe, dem wird kein Wunder getan. Wer sich nicht übergibt, damit ihm ein Wunder geschehe, dem wird ein Wunder getan. Denn so finden wir es bei Hanania, Mischael und Asaria, dass sie zu Nebukadnezar sagten: Nebukadnezar, wir müssen dir nicht auf dies antworten. Wenn unser Gott, dem wir dienen, es will, kann er uns aus dem brennenden Feuerofen retten. Und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Und wenn nicht, dann rettet er nicht. Wisse, König, dass wir deinem Gott nicht dienen und uns vor der goldenen Statue, die du errichtet hast, nicht niederwerfen. Ja, soweit dieser Versuch, die Spannung zwischen der Rettung und der Bereitschaft, zur Heiligung des Namens Gottes zu sterben. Anmerkungen dazu. Herr Müller.
Im Text ist an für sich nicht von einer Götterstatue die Rede. Das heißt also, ich habe als erstes gelesen, dass der Nebukadnezar eine goldene Statue von sich selber aufstellen lässt und vor dem sie halt Ehre beweisen und Respekt niederfallen sollen. Warum glaubt dann diese drei Männer, dass es eine Götterfigur ist? Davon steht auch im Text nicht.
Ich schaue gerade noch mal genau in den Text rein. Ja, ich würde sagen, es wird eigentlich wirklich nicht gesagt, wen diese Statue repräsentieren soll. Es gibt diese Statue, vor der, warum auch immer, Nebukadnezar will, dass sie sich niederwerfen. Und Prinzip.
Wobei in ihrer Übersetzung steht und das goldene Standbild anbeten. Weiß ich jetzt nicht,
In
was da im
welchem Vers?
5
Es steht
sollt ihr
nieder.
niederfallen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar errichtet hat.
Ja, es würde immer noch die Frage offen lassen, ob man sich vor ihm niederwerfen soll, weil es ein Gott ist oder der König, der sich als Gott verehren lassen. Also theoretisch wäre beides möglich. Aber ich denke, es wird hier so verstanden, dass es sich auch eben das Wort, das benutzt wird, Zelem, ist normalerweise ein Wort für eine Götterstatue. Von daher spricht zumindest einiges dafür, dass Nebukadnezar diesem Bild eine göttliche Bedeutung gibt. Aber letztlich denke ich, kommt es auf dasselbe hinaus, ob er nun das als ein Götzenbild ansieht oder ob er eben sich selber anbeten lassen will. Das ist beides nicht akzeptabel.
Das ist ein riesengroßer Unterschied. Der Nebukadnezar hat als König ja absolut das Recht, dass seine Untertanen vor ihm niederfallen. Aber das ist keine Götzenanbetung oder keine Gottesanbetung.
Wenn man vor ihm selber niederfallen würde, ließe sich das durchaus vertreten.
Auch vor seinem
Obwohl wir
Bild.
ja schon, wir haben auch im Buch Esther den Fall, dass Mordechai sich ja weigert, sich vor Haman niederzuwerfen, wobei es eine große Diskussion darüber gibt, wo war eigentlich das Problem. Denn eigentlich ist es nicht verboten, sich vor einem Menschen, der eben Herrschermacht repräsentiert, niederzuwerfen. Aber es ist nicht dasselbe, ob der König als König diese Niederwerfung vor sich selber verlangt, denke ich, oder ob er ein Bild von sich machen lässt. Denn das weist eigentlich darauf hin, dass er sich nicht nur als ein König aus Fleisch und Blut sieht, sondern offensichtlich der Meinung ist, dass er mehr wert ist. Sondern warum sollte er sonst dieses Bild machen?
Naja.
Ich sehe, es überzeugt sie nicht, weil was ihr gutes Recht ist. Ich denke, zumindest die Auslegungstradition hat es als Götzenbild verstanden. Was eben, muss nicht zwingend sein, dass das die Wortbedeutung ist, aber das ist auf jeden Fall so, wie die rabbinische Tradition weiter mit dem Text umgegangen ist.
Dann würde ja auch sonst die ganze Erzählung ins Leere laufen.
Ja, sozusagen, wenn es nur darum ginge, ob sie bereit wären, sich
Vor
vor
dem
dem König
König
als König
Respekt.
niederzuwerfen, ja, dann wäre das Problem irgendwo nicht da. Herr Groß.
Wie sieht es denn im Hebräischen aus, also rein sprachlich mit im Katholischen gibt es ja diese vier Grundvollzüge, das Martyrium, eigentlich abgeleitet vom Zeugnis, Martyria. Das ist ja auch eigentlich ein Zeugnis geben hier. Und der Text von der Rivka macht es ja auch klar, Zeugnis gebe ich nicht in Erwartung quasi einer Belohnung. Nur wer sich nicht auf das Wunder verlässt, wird möglicherweise gerettet werden. Das lese ich also in Ihrer Interpretation sehr stark rein. Diese vier Grundvollzüge, Martyrium, Diakonia, Liturgia und dann Koinonia seit dem Zweiten Vatikanum, ist da eine Entsprechung hier drin, also gerade aus Martyrium hin?
Na, also ich habe es mir sozusagen ein bisschen einfacher gemacht und habe den christlichen Begriff Märtyrer bei der Übersetzung gewählt. Der hebräische Begriff ist nicht analog, sondern der hebräische Begriff ist die zu sterben für die Heiligung des Namens.
Ja.
Das ist der hebräische jüdische Fachbegriff für das Martyrium. Und das habe ich ja halt eben am Anfang auch in der Überschrift so gelassen und einfach, weil das immer wesentlich länger und komplizierter wird, habe ich sozusagen in dem Fall dann von Märtyrer gesprochen. Und es Und es hat also den Gedanken, dass sie Zeugnis ablegen, der kommt schon auch in der jüdischen Tradition vor, das ja. Aber es gibt nicht in diesem Sinne eine linguistisch entsprechende hebräische Form von Märtyrer, wo eben dieses Wort drin ist. Sondern es geht um die Heiligung des Namens.
Ist es die Heiligkeit oder die Heiligung des
Die
Namens?
Heiligung.
Die Heiligung,
Das
ja.
ist eben eine Handlung, dass man
Eine
durch seine
Handlung, ja.
Bereitschaft zu sterben oder durch sein tatsächliches Sterben im Grunde genommen die Gottes Namen heiligt, weil man nicht bereit ist, eben einen Kompromiss zu machen, der eine Gotteslästerung bedeuten würde. Aber es kann auch, das sehen wir auch im weiteren Verlauf, Heiligung des Namens kann auch durch das Leben geschehen. Das ist. Aber im Normalfall wird es eben auf den Tod um Gottes Willen hin angewandt.
Ja, nur etymologisch muss es ja nicht immer mit dem Tod zusammenhängen. Also Martyrium, das ist
Auch
zunächst mal
das gilt,
Zeuge.
ja.
Ja.
Ja, das ist sowieso eine ganz große Frage. Wen betet man dann an als Götzen? Weil es wird ja den Barbaren, sag ich mal, also den Götzendienern, den sogenannten, der Vorwurf gemacht, sie beten ein Holz an, eine Aschera oder wird einfach ein Holz angebetet. Ja, beten die das Holz an? Oder nehmen die denn das Holz, den Baumstamm oder den Baum als Wohnort des Gottes?
Ich denke, im Normalfall kann man sagen, dass schon, sei es nun der Baum oder was auch immer, zumindest nicht gesehen werden sollte als der Gott selbst, sondern ein Mittel, sich ihm zu nähern oder als ein Ort, in dem er sich befindet. Und da hat natürlich bei Jesaja ab Kapitel 40, da gibt es diese ganz starke Polemik, wo er sich lustig macht, wie kann man eine Statue anbeten, die aus einem Holz gemacht ist, wenn aus der anderen, das andere, die andere Hälfte des Holzes zum Verbrennen benutzt wird oder für sonstige Dinge. Aber natürlich wird das nicht gerecht dem, was wirklich der Gedanke auch in den heidnischen Religionen war. Also natürlich kann es sowas in volkstümlichen Vorstellungen geben, dass man den Gegenstand selber als heilig ansieht. Aber ich denke, letztlich haben alle Religionen die Auffassung, dass das ein Symbol oder ein Weg ist, sich Gott zu nähern und nicht die Gottheit selber. Das muss man, glaube ich, auch den heidnischen Religionen zugestehen. Ich sehe von Herrn Schobes im Chat, findet sich in Sifra. Nein, Sifra ist kein Ort, sondern es ist der Name des halachischen Midrasch zum Buch Levitikus. Das ist damit gemeint. Herr Stadtmüller.
Ich habe Interesse halber eben mal ein bisschen im hebräischen Lexikon nachgeblättert. Also der Begriff Selem ist halt auch, wie nicht anders zu erwarten, mehrdeutig und kann auf alle Fälle auch Götzenbild heißen.
Nochmal
Ja,
bitte.
also das Wort Zelem, Bild, kommt auch natürlich in Genesis 1 vor, wo der Mensch im Bild Gottes geschaffen wird.
Ja,
Da,
es wird halt, wie das oft in der Sprache ist, wenn man übersetzt, mit mehreren Begriffen assoziiert. Aber es kann beides sein, das wollte ich nur nochmal sagen. Bild, aber auch Götzenbild.
Ja, das ist natürlich auch gerade eben der Text in Genesis 1, der ist enorm wichtig natürlich. Abgesehen von dieser Stelle in Genesis 1, und dann kann man in der jüdischen Traditionsgeschichte wohl schon sagen, dass wenn von einem Zelem gesprochen wird, das eine Form von Bildnis oder Statue ist, das immer schon sehr schnell im Kontext von Götzendienst verstanden wird. Es ist also eine Entwicklung, die vom biblischen her nicht notwendig ist, aber das hat sich einfach so ergeben in der späteren jüdischen Literatur dann. Das Wort auch einen, ja, schon fast einen negativen Beigeschmack hat, außer eben, wie gesagt, wenn man es in dem Kontext von Genesis 1, dem im Bildnis Gottes erschaffenen Menschen sieht. Frau Heretsch, Sie sind noch stumm geschaltet.
Was würden wir denn tun? Würden wir uns vom Essen enthalten? Würden wir uns einfach vor die Statur knien? Das ist, glaube ich, zwar ein ganz anderer Zugang, aber, und es steht auf Seite 1 ja auch, die biblische Erzählung ist religiös und nicht historisch. Und ob da, also für mich steckt da eine ganz andere Frage und ein ganz anderer Inhalt hinter. Würden wir das auch tun oder würden wir uns auch enthalten vom Essen und auch von der Verehrung dieser Statuen? Gleich welche Legitimation sie hat.
Ja, das ist sicher eine Frage, die irgendwo dieser Kontext auch aufwirft, zu sagen, hätte man selber den Mut, das zu machen oder würde man lieber nicht? Und wahrscheinlich sind diese Geschichten auch dazu gedacht, Menschen Mut zu machen, diesen Widerstand zu leisten. Und ja, ich glaube, ob man diese Frage rein theoretisch entscheiden kann, wenn man nicht in der Lage ist, ist im Voraus, finde ich, schwer zu sagen, was man dann wirklich machen würde. Aber da, Herr Müller.
Ja, ich bin ja leider etwas, oder wie man es nennt, etwas allergisch gegen das Wort Götzendienst. Das heißt also, wenn ich fest davon überzeugt bin und daran glaube, dass es nur einen einzigen Gott gibt, dann würde es mir gar nicht wehtun, mich vor einem anderen, der behauptet, das ist auch ein Gott, da niederzufallen. Warum ist das eine Sünde? Er entfernt sich ja nicht von seinem Gott. Er respektiert, er toleriert den anderen Glauben.
Oder man kann sagen, also wenn diese Statue ja gar nichts ist und gar keine wirkliche Macht hat, also was soll's? Es ist das ist durchaus eine Argumentation, die auch vorkommt. Ich erinnere mich da an den Midrasch, wo es darum geht, der ist im Midrasch zu Klageliedern, den hatten wir auch damals gelesen, wo die Väter und die Mütter versuchen, Gott davon abzubringen, sein Volk in die Verbannung zu schicken und den Tempel zu zerstören oder zumindest wieder zurückzuholen. Und es ist dann das Argument von Rachel, das Gott überzeugt, denn Rachel sagt sozusagen, Gott, er soll sich doch nicht so anstellen. Sie hätte schließlich all die Probleme mit ihrer Schwester gehabt und wäre bereit gewesen, Lea mit Jakob in der Hochzeitsnacht im Bett liegen zu lassen. Und der Midrasch fügt dann hinzu, dass sie Lea geholfen hat, dass Jakob nicht merkt, dass er die falsche Frau im Bett hat. Und danach sagt sie zu Gott, ich bin Fleisch und Blut und ich hatte sozusagen ein wirkliches Problem. Und du, Gott, hast ein Problem damit, dass dein Volk Israel Götzen angebetet hat, die doch sowieso nicht sind. Wenn sie sowieso nicht sind, dann müsstest du auch in der Lage sein, darüber hinwegzusehen. Und das heißt, und in dem Moment entschied Gott, die Kinder Israels aus der Verbannung zurückzuholen. Also dieses Argument existiert durchaus und hat auch seine Logik, würde ich sagen, dass man sich ja auch eben darüber lustig machen kann, so wie es Jesaja ja auch macht in seinen Texten. Und das auch eine Möglichkeit ist, damit umzugehen, zu sagen, was soll das eigentlich? Aber wahrscheinlich ist halt auch natürlich sehr viel damit zu tun, zumindest im jüdischen Verständnis von der Heiligung des Namens Gottes, wie auch so etwas auf die umgebende Welt wirkt, sozusagen. Also dass man nicht den Eindruck, auch wenn man selber weiß, das ist ja nichts wert, diese Statue, dass man doch nicht vor anderen den Eindruck erwecken will, man sei von seinem Gott abgefallen. Das ist natürlich auch nochmal ein Argument, das dazu kommt. Und es ist einfach so, dass in der gesamten hebräischen Bibel der Götzendienst als eine Realität gesehen wird und als etwas, was so eben das absolut Abzulehnende ist. Wir tun es da heute schwieriger mit, aber das ist in der Bibel ist das die absolute Gegenseite des einen Gottes, und von daher geht es da eben dauernd drum, dass man sich dem nicht hingeben darf. Ja, in unserem nächsten Text geht es darum, warum wir, zumindest in dem aramäischen Text von Daniel, so wie er in die hebräische Bibel eingegangen ist, kein Gebet der Gefährten Daniels haben. Man hätte ja meinen können, dass sie Gott um ihre Rettung bitten. Und da ist eben auch nochmal wichtig, je nachdem, welche Bibel Sie benutzen. Wenn Sie die Einheitsübersetzung benutzen, da habe ich zumindest, so wie ich es im Internet gesehen habe, merkt man da gar nicht, dass ein Zusatz aus der Septuaginta, der im Text der hebräischen Bibel nicht ist, eingeschaltet ist. Da sind nämlich zwei Gebete, die in der Verszählung einfach weiterlaufen. Und die sind eben in dem hebräischen Text. Das ist anders als im Estherbuch. Da sind die Zufügung der Septuaginta mit Buchstaben markiert und nicht mit Verszahlen. Während in der Luther-Übersetzung eben der Daniel 3 ohne die Gebete ist und es nachher bei den apokryphen Schriften eben die Zufügung zu Daniel gibt. Also da muss man einfach ein bisschen aufpassen, welchen Text man hat und wie das mit der Verszählung ist. Ich habe versucht, das auch ein bisschen klar zu machen. Und dann haben wir wieder den Text von Rivka Raviv. Vor dem Hintergrund von Daniels Gebeten in Kapitel 2, dem Bittgebet vor der Offenbarung des Traums und dem Dank- und Preisgebet danach, sticht der Verzicht Hananias, Mischaels und Asarias auf das Gebet in der Erzählung von ihrem Geworfenwerden in den Feuerofen in Kapitel 3 hervor. Die Gefährten Daniels erbitten von Gott nicht ihre Rettung, und die Schrift beschreibt nicht ihren Dank nach dem großen Wunder, das ihnen geschah. Das einzige Gebet, das in dem Kapitel vorgelegt wird, kommt gerade aus dem Mund Nebukadnezars, der die Größe des Wunders sieht und den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, die babylonischen Namen Hananias, Mischaels und Asarias, preist. Das Schweigen, das die Gefährten Daniels charakterisiert, bevor sie in den Feuerofen geworfen wurden, kann Teil des Versuches des Verfassers des Buches sein, ihre Bereitschaft, ihr Leben hinzugeben, stärker hervorzuheben, wie sie in ihren mutigen Worten an Nebukadnezar zum Ausdruck kommt. Wenn unser Gott, dem wir dienen, will, kann er uns aus dem brennenden Feuerofen retten. Und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Und wenn er nicht will, wisse, König, dass wir deinem Gott nicht dienen und die goldene Statue, die du errichtet hast, nicht verehren werden. Barton erläutert, dass die Gefährten mit diesen Worten den Gedanken des Dienstes an Gott ohne Erwartung auf Lohn zum Ausdruck bringen, ähnlich wie in der Formulierung im Namen von Antigonos von Socho in Mishnah Avot 1,8. Seid nicht wie Knechte, die dem Herrn dienen, um eine Belohnung zu bekommen, sondern seid wie Knechte, die dem Herrn nicht dienen, um eine Belohnung zu bekommen, und Furcht des Himmels sei auf euch. Der Dienst an Gott auf der Basis eines Beziehungssystems Herr-Knecht und nicht auf der Basis von Lohn und Strafe kommt in der Bibel sehr selten vor. Und nach Barton findet sie nur ein geringes Echo in den Büchern Habakuk und Hiob. Im Buch Habakuk zum Beispiel kündigt der Prophet an, dass er trotz der Schwierigkeiten in seinem Glauben froh ist. Die Feige blüht nicht und es gibt keine Ernte an den Weinstöcken. Das Erzeugnis des Olivenbaums ist nicht da und der Acker bringt keine Nahrung hervor. Das Kleinvieh ist gerissen aus den Hürden und es gibt kein Rind in den Ställen. Und ich freue mich am Ewigen und frohlocke über den Gott meines Heils. Eine ähnliche Auffassung kommt im Buch Hiob aus dem Mund des Satans. Dieser Gedanke, der in der Bibel ziemlich selten ist, findet sich im Mund Hananias, Mischaels und Asarias ausdrücklich und hervorgehoben. Ein Gebet hätte die Trennung verderben können, die sie machen zwischen ihrer autonomen Entscheidung, Gott zu dienen und sich nicht vor der Statue niederzuwerfen, und dem Handeln Gottes in Bezug darauf. Sei es, dass er sie rette, sei es, dass er sie nicht rette. Hätte die Schrift ihr Gebet im Ofen dargelegt, hätte dies in gewisser Weise ihrer totalen Bereitschaft, ihr Leben hinzugeben, Abbruch getan. Wir haben die Tradition in Sifra, eben wieder der halachische Midrasch zu Levitikus, nach der man von den Worten der drei Gefährten lernen muss, dass man ein Rettungswunder nicht erwarten darf und die Bereitschaft zur Hingabe des Lebens nicht davon abhängig machen darf. Im Gegensatz zu dem Verzicht der Gefährten Daniels auf ein Gebet in der Bibel finden sich in der nachbiblischen Literatur und in der Literatur unserer weisen seligen Angedenkens Traditionen, nach denen die Gefährten Daniels gebetet haben. In der Septuaginta wurden zwei Gebete hinzugefügt. Das erste wird das Gebet Asarias genannt und es wurde eingefügt zwischen Vers 23, der ihr Geworfenwerden in den Ofen beschreibt, und Vers 24 der masoretischen Tradition, der die Reaktion Nebukadnezars auf den Anblick ihrer Rettung im Ofen beschreibt. Und in der Einheitsübersetzung sind das eben die Verse 24 bis 45, und der Vers 24 der masoretischen Tradition ist dann Vers 46. Hinsichtlich der Erzählung geschieht das Wunder bei dem Übergang von Vers 23 zu Vers 24, und nicht ohne Grund wurde das Gebet der Gefährten hier eingefügt. Das Gebet beginnt mit einem Preis des Ewigen, Vers 26, und im zweiten Teil geht es zur Annahme des göttlichen Ratschlusses und zum Schuldbekenntnis über, Vers 27 bis 33. Im dritten Teil ist das Flehen der Gefährten Daniels zu Gott, um ihr Leben zu hören, dass er sie in seinem Erbarmen aus ihrer Bedrängnis retten möge, dank des Bundes der Väter, Vers 34 bis 37. Im vierten Teil wird ihre Bereitschaft zum Opfer als Ersatz für die Darbringung der Opfer im Tempel dargestellt, Vers 38 bis 41. Ich habe Ihnen da in die Fußnote einen Teil von diesen Versen getan, weil das schon eine ziemlich seltene Tradition ist. Da heißt es dann, wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keinen, der uns anführt, weder Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speiseopfer noch Räucherwerk, noch einen Ort, um dir die Erstlingsgaben darzubringen und um Erbarmen zu finden bei dir. Du aber nimm uns an. Wir kommen mit zerknirschtem Herzen und demütigem Sinn. Wie Brandopfer von Widdern und Stieren, wie tausende fetter Lämmer, so gelte heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne. Denn wer dir vertraut, wird nicht beschämt. Und im fünften Teil bitten die Betenden wieder um ihre Rettung, um deines großen Namens willen. Und gib deinem Namen Ehre, Vers 42 bis 45. In dem Gebet wird einerseits die unbedingte Bereitschaft der Gefährten Daniels, ihr Leben zu geben, zum Ausdruck gebracht. So gelte heute unser Opfer vor dir. Andererseits bitten sie darum, dass ihr Leben gerettet werde, denn dadurch wird der himmlische Name geheiligt. Hier kehrt die verbreitete biblische Auffassung wieder, nach der die Rettung Israels und seine Erlösung und nicht seine Niederlage zur Heiligung des himmlischen Namens führt. In dem Gebet stellen sich die Gefährten als Vertreter des Volkes Israel dar und sie betonen im Verlauf des Gebetes die historische Situation, in der sich das Volk Israel befindet. Dieses Gebet basiert auf verschiedenen biblischen Quellen, wie Psalmen, Psalm 44, 18 bis 27, 143, 11 und anderen, Daniels Gebet in Kapitel 9 und dem Gebet der Leviten im Buch Nehemia, Nehemia 9, 32 bis 34. Und es hat auch Ähnlichkeit zu außerbiblischen Gebeten, wie den Gebeten des Versöhnungstages. In theologischer Hinsicht setzen sich in ihm biblische Gedanken fort. Und dennoch kann man in dem im vierten Teil vorgebrachten Gedanken, wie Brandopfer von Widdern und Stieren, wie tausende fetter Lämmer, So gelte heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne, denn wer dir vertraut, wird nicht beschämt, eine spätere Auffassung hören, die vor allem für christliche Vorstellungen charakteristisch ist, wonach der Tod eines gerechten Menschen die Sünden der Menschheit sühnt, wie zum Beispiel im Midrash Tanchuma. Rabbi Abba Bar Avina sagte, warum wurde die Erwähnung des Todes Miriams in Numeri 20,1 an den Abschnitt über die Asche der roten Kuh, mit der man sich von der Unreinheit durch Tote reinigen kann, in Numeri 19 angeschlossen? Dies lehrt, dass, so wie die Asche der roten Kuh sühnt, auch der Tod von Gerechten sühnt. So wie der Versöhnungstag sühnt, so sühnt der Tod von Gerechten. Die Hinzufügung des Gebets verlieh der Gestalt der Gefährten Daniels menschlichere Züge, als Menschen, die sich in einer Notlage befinden und um ihr Leben bitten. Und in dieser Hinsicht hat sie in gewissem Maß die Hoheit der Tat der drei Freunde beeinträchtigt. Ebenso hat sie die Schärfe des wichtigen Gedankens, den sie in ihren Worten an Nebukadnezar zum Ausdruck gebracht haben, verwischt. Dieser Gedanke war, wie gesagt, später die Grundlage für die Weisen, den Dienst am Ewigen neu zu definieren, auf der Basis des Verhältnisses von Herr und Knecht und nicht auf der Basis der Erwartung von Belohnung. In der Septuaginta wird ein weiteres Gebet, ein gemeinsames Gebet der drei Gefährten, angeführt, indem sie ihren Dank an Gott für ihre Rettung zum Ausdruck bringen. Auch dieses Gebet wird im Feuerofen gesprochen, nachdem sie begriffen haben, dass sie durch ein Wunder gerettet worden sind. In der Einheitsübersetzung sind das Verse 51 bis 90. Dieses Lobgebet ist aus 40 Versen aufgebaut, die in ihrer Mehrheit gleich enden, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Ähnlich wie der Aufbau von Psalm 136, in dem alle Verse gleich enden, denn ewig ist seine Gunst. Verse 52 bis 56 wenden sich an Gott in der zweiten Person. Gepriesen bist du, dein Name, deine Herrlichkeit, deine Herrschaft. Und von Vers 57 an wird zur dritten Person übergegangen, seine Werke. In dem Gebet gibt es einen Aufruf an alle Teile des Kosmos, Gott zu loben. Angefangen mit dem Heer des Himmels, ähnlich wie in dem Aufbau von Psalm 148. Wie Doran gezeigt hat, weicht auch dieser Gesang nicht von biblischen Gedanken ab. Wenn auch der Ruf, preiset den Ewigen, ihr Geister und Seelen der Gerechten, Vers 86, anscheinend nachbiblische Gedanken widerspiegelt, da es so aussieht, dass er mit dem Glauben an die kommende Welt verbunden ist. Die Einfügung des Gesangs in die Erzählung nimmt nichts von der Hoheit der Tat. Im Gegenteil, sie erscheint als sich nahelegende Handlung eines gläubigen Menschen, der am eigenen Leib die Größe des Wunders erfahren hat. Wie bei anderen Ereignissen in der Bibel, wie der Erzählung von der Spaltung des Schilfmeers, auf die das Meereslied folgt. Möglicherweise hat die Bibel keinerlei Reaktion Hananias, Mischaels und Asarias verzeichnet, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Reaktion Nebukadnezars zu konzentrieren. Man muss beachten, dass die Erzählung in Kapitel 3 sich in das Gesamtgefüge der Erzählungen in Daniel 2 bis 6 einfügt, deren Hauptthema das Beziehungsgefüge ist, das sich zwischen den nichtjüdischen Königen und den jüdischen Hofleuten und ihrem Glauben entwickelt. In der Literatur unserer weisen seligen Angedenkens gibt es eine Erweiterung der Erzählung vom Feuerofen, die ebenfalls von einem Gebet der Gefährten Daniels im Feuerofen berichtet. Im babylonischen Talmud Pesachim 117a gibt es eine Diskussion, wann das Hallel, die Psalmen 113 bis 118, rezitiert wird, wer es festgelegt hat und bei welchen Gelegenheiten es verwendet wurde. Und in Bezug darauf werden verschiedene Vorschläge gemacht, darunter der Vorschlag, dass die Gefährten Daniels das Hallel rezitierten. Zu Beginn der Diskussion wird grundsätzlich festgelegt. Und wer hat dieses Hallels rezitiert? Die Propheten unter ihnen bestimmten ihnen, dass man es Abschnitt für Abschnitt rezitiert für jede Bedrängnis, die über sie kam. Nachdem sie erlöst worden sind, rezitieren sie es über ihre Erlösung. Diese Festlegung kann man auf zwei Weisen interpretieren. Die eine ist, dass man das Hallel aus Anlass der Erlösung rezitieren muss. Und so verstand es Rashi in seinem Kommentar zum Talmud, aufgrund des Brauches, das Hallel an den Feiertagen zu rezitieren. Eine andere Möglichkeit ist, dass es die Absicht der Diskussion ist, zu sagen, dass man das Hallel sowohl im Augenblick der Bedrängnis als auch im Augenblick der Rettung zitieren muss. Und tatsächlich stützen die meisten Beispiele, die im weiteren Verlauf angeführt werden, die Möglichkeit, dass das Hallel auch für Augenblicke der Bedrängnis bestimmt war. Josua und ganz Israel rezitierten es, als die Könige Kanaans ihnen entgegenstanden. Deborah und Barak rezitierten es, als der Frevler Sisera ihnen entgegenstand. Hanania, Mischael und Azariah rezitierten es, als Nebukadnezar ihnen entgegenstand. Mordechai und Esther rezitierten es, als der Frevler Haman ihnen entgegenstand. Im Kontext der Diskussion über das Hallel werden einige homiletische Auslegungen zu dem Vers »Nicht uns«, Psalm 115,1, angeführt. Nach dem Vorschlag Chizkias rezitierten die drei Gefährten Psalm 115 während ihres Verweilens im Feuerofen vor ihrer Rettung und die Verse von Psalm 117, nachdem sie gerettet wurden. Chizkia sagte, da es in ihm, also dem Psalm, den Hinabgang der Gerechten ins Feuer und ihren Aufstieg aus dem Feuerofen gibt. Ihren Hinabgang, nicht uns, Ewiger, nicht uns, rezitierte Hanania, sondern deinem Namen gibt die Ehre, rezitierte Michael. Um deiner Gunst willen und um deiner Wahrheit willen, rezitierte Azaria. Warum sollen die Völker sagen, rezitierten alle. Bei ihrem Aufstieg lobt den Namen des Ewigen alle Völker, rezitierte Hanania. Preist ihn alle Nationen, rezitierte Michael. Denn stark war über uns seine Gunst, rezitierte Azaria. Und die Wahrheit des Ewigen in Ewigkeit rezitierten alle. Diese Tradition verteilt die Glieder des ersten Verses von Psalm 115 auf verschiedene Sprecher, Sprechchor, wie es viele Auslegungstraditionen in der Literatur unserer weisen seligen Angedenkens tun, besonders bei den Psalmen. Nach Hiskia machten sich die Gefährten Daniels Sorgen um die Entweihung des Namens Gottes, die ihr zu erwartender Tod mit sich bringen würde. Dieser Gedanke wird auch in dem Gebet, das ihnen nach ihrer Rettung zugeschrieben wird, zum Ausdruck gebracht, das sie auf die Reaktion der Völker auf das Wunder konzentriert und auf die Reaktion Nebukadnezars, aus dessen Mund Preis Gottes zu hören ist, abgestimmt ist. Nach dieser Tradition ergibt sich Nebukadnezars begeisterte Reaktion aus dem Aufruf der Gefährten Daniels an die Völker, Gott zu loben und zu preisen. Im Midrash Tanchuma wird eine dem babylonischen Talmud ähnliche Tradition angeführt, die ein Gebet der drei Freunde im Ofen beschreibt. Als sie in den Ofen hinunterstiegen, machten sie ihre Augen an dem Heiligen, gepriesen sei er, fest und sagten, Herr der Welten, du weißt, dass wir uns nicht auf unsere Taten verlassen haben, sondern auf deinen Namen. Nicht uns, Ewiger, nicht uns, sondern deinem Namen gibt die Ehre. Hat doch dieser Frevler alle Sprachen versammelt, wie es heißt, da versammelten sich die Satrapen. Warum sollen die Völker sagen? Ja, soweit die Diskussion über die zugefügten Gebete in Daniel 3. Dazu Anmerkungen? Herr Stadtmüller.
Diese eine Passage auf der Seite 4, wonach besonders im christlichen Vorstand charakteristisch sei, dass der Tod eines gerechten Menschen die Sünden der Menschheit sühnt. Ich bin zwar kein Theologe, höre aber manchmal Vorträge von Theologen. Und da meine ich, dass diese traditionelle Vorstellung in letzter Zeit doch ziemlich von einigen Theologen relativiert wird. Also dass das mit der Sühne durch einen gerechten Ja, das ist wohl nicht mehr so ganz unumstritten.
Ja, ich glaube, auch in christlicher Theologie wird das heute durchaus schwieriger gesehen, weil auch, es hat auch vielleicht mit dem Gefühl was zu tun, was ist das für eine Vorstellung, dass jemand anders für die Sühne sterben muss? Und dass es etwas ist, was heute vielleicht auch eher als Skandal empfunden wird. Und in der jüdischen Tradition ist es eigentlich eben auch eher selten. Also wir haben hier dieses Beispiel, das angeführt wurde, aber ansonsten hat man eigentlich eher, dass die Verdienste der Väter zum Beispiel einem das Leben retten können, sozusagen, weil die angerechnet werden für alle, nicht nur für sie selber. Aber das Umgekehrte kommt schon weniger vor. Andererseits, was sie hier nicht angeführt hat, gibt es ja durchaus bei Jesaja eben in den Gottesknechtliedern, da taucht ja der Gedanke auf, dass eben der Gottesknecht, wer auch immer ist, in der jüdischen Tradition wird er das ganze Volk Israel als der Gottesknecht verstanden, dass der die Sünden der vielen trägt. Also eigentlich hätte man diese Texte auch noch da neben Hiob und Habakuk auch noch da mit reinbringen müssen, dass diese Vorstellung durchaus gibt, aber sie ist eigentlich auch bei Jesaja ziemlich singulär dann. Und hat natürlich eine enorme christliche Wirkungsgeschichte. Und ja, und heute tut man sich eben, denke ich, damit wirklich wesentlich schwerer. Das, ja, und natürlich, hier wird die Formulierung, sie bringt dann ja auch jüdische Texte, die eben auch den Tod von Gerechten als Sühnen sehen. Aber wenn sie natürlich hier schon gerade auf die christliche Parallele eingeht, ist natürlich auch noch wichtig zu sagen, natürlich ist es in der christlichen Vorstellung kein Mensch, der für die anderen stirbt, sondern Gottes Sohn, was natürlich nochmal eine andere Perspektive auch reinbringt. Aber ja, auch diese Vorstellung galt in der jüdischen Tradition mehrheitlich schon eher auch als etwas nicht Wünschenswertes, also, wie man eigentlich auch, während die christliche Tradition oft den Tod Jesu als Überbietung des nicht stattgefundenen Opfers Isaaks gesehen hat, ist es eigentlich in der jüdischen Tradition genau umgekehrt, dass man sagt, die bessere Variante ist, dass Gott sich entscheidet, dass er das Opfer nicht will. Herr Groß.
Das ist ja ein interessanter Gedanke, das auch mit der Sühne hier. Also ich meine, man kann ja auch andere Stränge da heranziehen, man kann Plato heranziehen in der Frage nach dem Gerechten, also die Übererfüllung und auch diese Gebete, die hier eingeschoben sind, ja vermeintlich, haben ja auch diesen Charakter der Übererfüllung. Ich erfülle die Dankgebete im Moment der Todesnot nicht aus einem transaktionellen Grund. Ich erwarte eigentlich nicht, dass ich errettet werde. Das sagte die Rivka auch. Sondern eben wegen dieser Heiligung. Das ist natürlich eigentlich, ja, es ist nicht transaktionell und auch dieser Gedanke der Sühne ist nicht transaktionell. Der Gerechte geht über das gerechte Maß hinaus. Also deswegen finde ich es eine interessante Frage, aber sehe da, ja. Find es interessant, was sie schreibt, die Rivka, mit diesen Lobpreis auch dem Psalm 136 im Moment des Todes. Das muss man erstmal schaffen, ne?
Ja. Es gibt natürlich diese Berichte sowohl von christlichen Märtyrern als auch von jüdischen Menschen, die zur Heiligung des Namens gestorben sind, dass sie mit liturgischen Gesängen auf den Lippen sich haben töten lassen. Und es mag auch durchaus so geschehen sein in manchen Fällen, aber ja, ist nicht so einfach. Und das Logischere wäre eben wirklich zu sagen, wir singen den Preisgesang, nachdem wir gerettet sind und nicht schon vorher.
Ja, es gibt ja die Zeugnisse auch aus den Gaskammern. Also ich meine, das ist ja, man muss nicht in die
Ja.
Geschichte, man muss nicht in man kann auch in die jüngere Geschichte schauen, das ist durchaus, ja.
Herr Müller. Sie sind noch stumm geschaltet.
Von wo wird denn eigentlich abgeleitet, dass es Gottes Wille ist, dass ich mich für ihn aufopfere, anstatt einem Holz anzubeten oder niederzufallen? Wie kommt man darauf, dass es Gottes Wille sein kann oder ist? Tritt so eine Ruhe an.
Als Ausgangspunkt würde mir einfallen, dass ja in der Tora immer wieder der Götzendienst bei Todesstrafe verboten wird. Und da ist weniger, wohl auch eben aus der Situation, in der die Tora entstanden ist, da kommt weniger der Gedanke, dass man gezwungen wird, Götzendienst zu leisten, sondern es ist eher das Problem, dass man das nur zu gerne tut und davon abgebracht werden muss. Aber das könnte man vielleicht so als Grundlage dafür sehen. Also wenn Gott das als ein so schweres Vergehen ansieht, dann erwartet er wohl, wenn mich jemand dazu zwingen will, dass ich das nicht tue. Mir würde jetzt schon, ehrlich gesagt, kein Bibelzitat einfallen, wo sozusagen Gott wirklich ausdrücklich sagt, so müsst ihr handeln in der Situation. Aber es ist, würde ich sagen, ziemlicher Konsensus, dass das so gesehen wird.
Weil man kann sich ja wirklich fragen, wie weit ist das Märtyrertum vom Fanatismus entfernt?
Das kann durchaus ein Fanatismus sein. Und wir haben ja schon auch im Gegensatz dazu gerade in dem Text gesehen, die Heiligung des Namens Gottes kann auch dadurch geschehen, dass man am Leben bleibt. Denn wenn Gott die ihm treu sind, nicht rettet, steht er auch ziemlich blöd da. Denn dann können die Leute, die sich das von außen angucken, sagen, was ist das für ein Gott, der kann seine Getreuen nicht retten. Das ist ja auch die Argumentation, die Mose dauernd hat, wenn das Volk wieder in der Wüste abgefallen ist, gejammert hat, dass es nichts zu essen, nichts zu trinken hat, was auch immer, das goldene Kalb. Und wenn Gott das Volk wieder vernichten will, die Argumentation von Mose ist immer, du kannst dir das nicht leisten, wie stehst du da, wenn die Völker von außen sich das ansehen, dass du es nicht geschafft hast, dein Volk lebend durch die Wüste in das verheißene Land zu führen. Also das ist eigentlich eine Anti-Märtyrer-Ideologie zu sagen, Gott muss sich eigentlich beweisen damit, dass er seine Getreuen rettet. Anita.
Ich habe das oft so verstanden, dass es darum geht, sozusagen Gott mehr zu gehorchen als dem Menschen und dass der Mensch, der sich zum Gott aufschwingt und Verehrung erwartet, dass der das Problem ist. Und also wir kennen ja alle möglichen Formen von Götzendienst, ob man der Börse dient oder wem auch immer, dass das im Grunde genommen Konkurrenzherrschaftssysteme sind. So würden wir das ja heute sagen, während, ich sag mal, fanatische Märtyrer ja im Grunde genommen eine Ideologie durchsetzen wollen. Und hier geht es ja eigentlich, wenn es um die Heiligung des Namens geht, darum zu sagen, es gibt diesen einen Gott, von dem wir glauben, dass er uns ausgewählt hat, ihm gegenüber und untereinander zu erweisen, dass wir in einer anderen Ordnung miteinander leben, als die ansonsten in anderen Kontexten übliche Herrschaftsordnung ist. Das ist ja die ursprüngliche Idee, denke ich mal, von Religion. Und das macht auch den Unterschied von fanatischem Märtyrertum und von der Bereitschaft, diese Konsequenz oder in dieser Konsequenz auch den Tod zur Not auf sich zu nehmen, um deutlich zu machen, dass man sich von Menschen nicht beherrschen lässt. So, ich glaube, so darum geht es ja auch, in den Herr Groß hat es eben ja angeführt, wenn es darum geht, um die Gaskammern und um Menschen, die einfach all das nicht haben mitmachen wollen und dann bereit sind, im Grunde genommen für ihren, ja, für das andere, für diese andere Herrschaftsform, die der jüdisch-christliche Glaube darstellt, für den zu sterben. Das ist ja nicht, um diesen Glauben durchzusetzen, sondern zu sagen, das, was die anderen sich hier herausnehmen, das ist nicht in Ordnung. Diese Herrschaft erkennen wir nicht an. Also eigentlich ist es, bin ich ein Protest gegen diese Herrschaft, so habe ich das immer gelesen.
Ja, vielleicht kann diese Formulierung wirklich helfen, wo wir uns heute mit dem Götzendienst so schwer tun, zu verstehen, worum es eigentlich geht und eben auch zu sehen, dass eben ja, so heute die Menschen, die ihr Leben opfern können, ja Widerstandskämpfer eben gegen Diktaturen sein, ohne dass da notwendigerweise ein religiöser, ausdrücklicher Hintergrund sein muss. Und tatsächlich, gerade bei Ezechiel gibt es ja diese wirklich zum Beispiel Pharao oder andere, die Könige von Tyros, verhöhnenden Texte, die sagen, du hast gedacht, du bist wie Gott. Und jetzt wirst du mal sehen, dass es nicht so ist. Also das schon. Und gerade weil wir auch am Anfang ja darüber gesprochen haben, was ist diese Statue eigentlich? Ist es ein Götzenbild oder will Nebukadnezar sich selber als König, als Gott verehren lassen? Wenn man das in dieser Richtung sieht, ja, ist es vielleicht auch ein bisschen Stück leichter nachzuvollziehen, warum das einfach nicht passt. Und das heißt eben schon auch nicht, man läuft nicht dem Martyrium in die Arme sozusagen, man reißt sich nicht darum, dass es passiert und würde eigentlich lieber am Leben bleiben. Aber wenn man in eine Situation kommt, in der man vor die Wahl gestellt wird, sich dieser Gottesstellung anmaßenden Herrschaft zu unterwerfen, oder nicht, dann ist halt die Frage, ob man doch bereit ist, das Leben dafür zu geben.
Nur, was passiert mir, wenn ich schwach werde und werfe mich vor dem goldenen Kalb da, vor der Statue nieder? Ich will leben.
Ja, wenn wir es jetzt in dem modernen Kontext sehen, über den wie wir es gerade formuliert haben, müsste man das mit seinem eigenen Gewissen ausmachen. Das.
Ich würde dann noch mal ganz gerne was anderes, die Psalmen 50 und 51, weil ich glaube, dieses transaktionelle Denken, ich mache etwas, also oder Tuner-Gen-Zusammenhang oder wie immer man das nennen will, das wird uns nicht, glaube ich, irgendwo hinführen. Und Psalm 50 und 51 machen das ja wunderbar klar. Gott braucht eigentlich unser Gebet nicht. Das endet ja, kulminiert in dem Satz, ein gebrochenes Herz. Und es gibt ja diesen Gedanken von das Opfer des Dankes, eigentlich mehr kann ich nicht bringen. So sehe ich auch diese Gebete. Und es ist eben keine Transaktion, ich gebe was, damit ich was zurückbekomme. Oder das, glaube ich, trifft das nicht. Rosenzweig sagt ja so schön, der Franz Rosenzweig, nur ein gebrochenes Herz, sein ganzes Herz, obwohl es, glaube ich, auch noch mal älter ist. Das kommt auch aus
Ja,
dem
das kommt aus der
Talmud.
chassidischen Tradition. Franz Rosenzweig wurde von da aufgenommen. Ja, das ist sicher ein Gedanke, den man auch auf diese Gebete anwenden kann.
Ist nicht bei uns immer der Hintergedanke, ich kann mir den Himmel verdienen.
Der Gedanke ist sicher oft da, aber er ist problematisch. Wir hatten das ja auch manchmal schon im Laufe unserer Lektüre gesehen mit den Texten, die ich von Jeschajahu Leibowitz gebracht habe, der ja immer sehr stark dagegen geht, zu sagen, man darf nicht Gott dienen um Lohn. Das heißt, man darf eigentlich, man darf schon, aber es ist nicht das, was wirklich gewünscht ist, sondern man soll ihm dienen, weil er befohlen hat, ihm zu dienen, und das ist es. Aber die wenigsten Menschen sind bereit, sich darauf einzulassen.
Aber was ist Tun, Ergehen anders? Ja?
Ja.
Tun, Ergehen ist do und das. Ja.
Ja. Das Problem ist eben, dass wir ja schon alle auch im Alltag sehen, dass es halt nicht wirklich funktioniert. Dass man eben nicht sagen kann, wer gut gehandelt hat, der bekommt seinen Lohn, zumindest in dieser Welt, und wer schlecht gehandelt hat, bekommt die Strafe. Das wissen wir alle, dass das nicht funktioniert. Und
Ja.
das ist die andere Seite von dem, dass man ja gerne, ja, man möchte einen Verdienst haben, aber zumindest auf dieser Welt können wir nicht wissen, ob das funktioniert.
Aus dem Grund diskutieren wir oft über Gottes Gerechtigkeit,
Naja,
ja.
das
Ja.
Weil wir erwarten, ja, weil wir irgendwie in diesem Schema ihn sehen wollen. Und eine der Antworten ist eben zu sagen, das ist halt überhaupt nicht die Ebene, auf der das zu diskutieren ist. Frau Krüger-Dohm.
Ich habe mal eine ganz andere Frage. Und zwar, wenn man zurückgeht und sich fragt, warum ist mir das Leben eigentlich gegeben? Ich soll doch aus meinem Leben möglichst so viel Gutes machen, wie mir möglich ist. Und wenn ich das jetzt einfach weggebe für irgendeine Stimme, die in mir sagt, jetzt musst du also das Leben weggeben, woher weiß ich, dass das dann Gottes Stimme ist?
Ich denke, hier ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil es heißt ja auch im Deuteronomium schon, du sollst das Leben wählen. Also eigentlich das Leben hat immer Vorrang, warum man ja auch den Schabbat entweihen darf, um Leben zu retten. Also grundsätzlich ist das wirklich das Wichtigste. Und darum heißt es ja auch grundsätzlich, man ist nicht, man darf Gebote übertreten, um sein Leben zu retten. Es gibt eben eine kleine Anzahl von Geboten, von denen die Rabbinen festgelegt haben, die darf man in keinem Fall übertreten, aber grundsätzlich geht das Leben vor. Und das ist vielleicht auch ein bisschen mehr auch das Erbe des pharisäischen Judentums in der arabischen Welt, wenn es da Fälle gab, die waren relativ selten, aber es hat sie gegeben, wenn unter islamischer Herrschaft der Übertritt zum Islam gefordert wurde, hat man das normalerweise akzeptiert. Ja, das ist okay. Man kann so tun, als wird man Muslim, um am Leben zu bleiben. Das war natürlich insofern, es war nicht ganz so kritisch, weil man ja auch nicht der Meinung war, dass der Islam Götzendienst ist. Aber es war trotzdem Verrat, also sozusagen an dem eigenen Glauben. Aber das war innerhalb der sfardischen Welt eigentlich akzeptiert. Und man geht sogar davon aus, dass niemand geringer als Maimonides mit seiner Familie einige Jahre als angeblicher Muslim gelebt hat. Und er ist einer der größten jüdischen Gelehrten, bis heute hohe Autorität. Und das ging. Und demgegenüber gibt es im aschkenasischen Judentum eben gerade in der Zeit der Kreuzzüge wirklich, man könnte fast schon sagen, eine Leidens- und Todesverliebtheit. Also diejenigen, die letztes Jahr bei der Opfertheologie dabei waren, da hatten wir ja manche Texte in Verbindung mit der Bindung Isaaks gesehen, wie die, wo ja auch Zeugnisse aus der Zeit des ersten Kreuzzugs haben, wo Väter ihre Kinder abgeschlachtet haben und sich im Grunde genommen wie an Abrahams Stelle gesehen haben, nur dass ihre Kinder wirklich gestorben sind, kein rettender Engel kam. Und sie scheinen, und da ist wirklich vielleicht auch ein Eifer da, der nicht wünschenswert ist. Wir hatten dann auch modernere Texte gesehen, wie heutige jüdische Ausleger auch sagen, das waren eigentlich Mörder. Sie hatten kein Recht, ihre Kinder zu töten. Da gibt es im Laufe der Geschichte durchaus unterschiedliche Ansichten. Und eigentlich ist also dieses ins Martyrium rennen sozusagen, ist schon eher selten in der jüdischen Geschichte. Herr Groß, hatten Sie sich noch mal gemeldet oder ist die Hand stehen geblieben? Okay. Kein Problem. Frau Krüger-Dohm.
Ja, ich frage mich jetzt, wenn wir alle Religionen als einen zwar unterschiedlichen, aber immerhin einen Weg zu Gott ansehen, dann ist auch so ein Fanatismus für den eigenen Glauben, auch wenn er einem am Herzen liegt und auch das ist, was man eigentlich vertreten kann und möchte, ist das dann noch gerechtfertigt, sich dann bis auf den Tod dagegen zu wehren, so wie Sie gerade sagten, dass eben das Situationen gab, wo man sagte, okay, dann bin ich jetzt eben mal auf dem muslimischen Weg zu Gott. Wenn es die Umstände erfordern und wenn ich nicht anders leben kann, dann versuche ich innerhalb dieses Bereich ist, eben mein Bestes zu geben. Ist das denkbar oder ist das, kann man das vertreten?
Ja, also wenn wir sozusagen, wenn wir auch heutige Auffassungen, die Religionen als alle als Wege zu Gott ansehen, nehmen, dann würde es vielleicht wirklich keinen Sinn machen, um seiner eigenen Religion willen sterben zu wollen. Und natürlich sollte man auch in einer solchen Welt erwarten, dass auch eine Religion solche Forderungen nicht an andere Religionen stellen wird. Denn das passt dann ja auch nicht. Aber wenn das passieren würde, könnte man in der Hinsicht vielleicht auch tatsächlich sagen, ich bleibe meinem Gott treu und ob man welches Etikett von welcher Religion mir jetzt man mir gibt, ist letztlich irgendwo auch egal. Denn
das sind ja letztlich äußere Umstände, die mich dann dazu zwingen. Ja. Das ist ja nicht gewollt, sondern es ist dann eben ein nicht mir gemäßer Weg zu Gott, aber immerhin ist es einer.
Ja, wäre, ich denke, so auf dem heutigen Niveau, auf dem sich Begegnungen zwischen Religionen vollzieht, könnte man darüber nachdenken. Ja. Brigitte?
Ja, ich denke, es ist genau das Kriterium, dass man gemeinsame ethische Werte teilt und eben den Glauben an eine höhere Macht, was genau den Unterschied macht. Ich dachte jetzt gerade an Nikolaus Groß zum Beispiel, der für seinen Glauben gestorben ist, weil er sich diesem menschenverachtenden System nicht unterordnen konnte. Und das ist eben der Unterschied, ja. Wäre es da um eine andere Religion gegangen, hätte sich die Frage ja gar nicht gestellt. Und das ist natürlich für uns heute viel akzeptabler als wahrscheinlich zu anderen Zeiten. Ne? Aber es geht eben darum, wem kann ich mich unterordnen und wem eben nicht, weil es so sehr diesem Glauben widerspricht. Ne?
Ja, ich glaube, das ist eine passende Unterscheidung.
Naja, aber gucken wir uns doch mal an, was im Moment in Amerika passiert. Der sogenannte christliche Nationalismus. Ist das noch das Christentum, wie wir es hier vertreten zumindest?
Das ist das auch ein völlig anderes Thema natürlich.
Ja, ist das nicht schon Götzendienst im reinsten Sinne?
Würde ich durchaus geneigt zu sein, zuzustimmen, so wie ich ja auch des Öfteren schon mal gesagt habe, dass ich manche Äußerungen des religiösen Zionismus für eine Art von Götzendienst halte, wenn man das Land mehr betont als Gott. Also da ist natürlich immer die Frage, welche Form einer spezifischen Religion haben wir gerade? Wir haben uns jetzt sozusagen auf einer Stufe bewegt, wo man sich gegenseitig anerkennt und Respekt hat. Und dann sieht es natürlich anders aus, als wenn man solche nationalreligiösen Auswüchse hat. Das ist klar. Herr Schobes hatte in den Chat geschrieben, dass er nicht die Inquisition diskutieren möchte. Also von daher werden wir das dann eben auch nicht tun. Da ist natürlich nochmal das Problem der Inquisition ist ja gerade, die Inquisition hat ja nicht Juden verurteilt, sondern Juden, die Christen waren und angeklagt dessen noch weiter jüdische Bräuche ausgeübt haben. Und das war eben das, was nicht akzeptabel war, dass man eben dann als Christ zum Ketzer wird, sozusagen. Das war das Problem mit der Inquisition. Ja. Dann kommen wir jetzt mit unserem letzten Text noch in eine etwas andere Thematik. Da haben wir nämlich ein ganz anderes Problem, sozusagen ein Problem, ein literarisches Problem, dass nämlich die großen Helden von Kapitel 3, die drei Gefährten Daniels, danach sang- und klanglos verschwinden und im Buch Daniel nie wieder erwähnt werden. Und das ist etwas, was die jüdische Auslegungstradition nie mag, dass Leute verschwinden und man weiß nicht wohin und damit muss man sich sozusagen auseinandersetzen. Und Rivka Ravi schreibt ja zunächst mal sozusagen, wie die moderne Forschung damit umgeht und geht dann zu der rabbinischen Auslegung über. Im Zentrum von Daniel 3 steht die heroische Geschichte von Hanania, Mischael und Asaria, die sich den Befehlen Nebukadnezars verweigerten, sich vor der Statue, die er im Tal Dura aufgestellt hatte, niederzuwerfen und bereit waren, dafür mit ihrem Leben zu bezahlen und in den Feuerofen geworfen zu werden. In der ganzen Bibel gibt es keine so beeindruckende Erzählung von Aufopferung, abgesehen von der Erzählung von der Bindung Isaaks. Mehr noch, während die Plage des Götzendienstes sich in Israel hunderte von Jahren lang ausbreitete, zeigt sich zum ersten Mal in der Bibel aktiver Widerstand gegen den Götzendienst, der mit der Bereitschaft, das Leben hinzugeben, verbunden ist. Gleichzeitig ist Kapitel 3 eine interessante Wegkreuzung im Gewebe des Buches, die Fragen hinsichtlich des Verschwindens der handelnden Gestalten aufwirft. Hanania, Mischael und Asaria, die drei Gefährten Daniels, die gemeinsam aus dem Königreich Juda nach Babylon gebracht wurden, werden in Kapitel 1 bis 3 des Buches Daniel erwähnt. Ab Kapitel 4 werden sie kein einziges Mal mehr im Buch erwähnt. Daniel 3, in dem die Geschichte vom Heldentum und von der Hingabebereitschaft Hananias, Mischaels und Asarias erzählt wird, ist auch das einzige Kapitel im Buch Daniel, in dem der Name Daniels fehlt. Viele Forscher sahen in diesen literarischen Phänomenen keine wirklichen Fragen, da die Auffassung, die ihren Überlegungen zugrunde liegt, in Kapitel 1 bis 6 Hofgeschichten sah, zwischen denen ursprünglich keine Beziehung bestand. Der Redaktor des ersten Teiles des Buches Daniel entschied sich, sie als einen Handlungsablauf zu redigieren. Zu diesem Zweck ordnete und verband er diese Geschichten, indem er den Texten verbindende und erläuternde literarische Elemente hinzufügte. Das Problem ist, dass es diesen Elementen nicht immer gelang, die Diskrepanz in den Informationen aufzuheben oder auch nur zu verringern. Und sie blieben im neuen Ablauf erhalten. Wie zum Beispiel die Frage, was geschah mit den Helden der Erzählung vom Feuerofen nach dem Geschehen? Und warum fehlt Daniel selbst in der Erzählung? In der Antike wurde die Bibel als Frucht göttlicher Offenbarung und als einheitliches Werk aufgefasst. Und die Erklärungen, die die moderne Forschung diesen Phänomenen gegeben hat, konnten sich die frühen Ausleger nicht vorstellen. In diesem Abschnitt werden wir der Art und Weise nachgehen, auf die diese Phänomene von den frühen Bibelstudierenden aufgefasst wurden. Eine Beschäftigung mit der Frage nach dem Verschwinden der Gefährten Daniels findet sich in der Literatur unserer weisen seligen Angedenkens, zuerst im Midrash Genesis Rabbah 59, anlässlich der Beschäftigung der Weisen mit dem Fehlen Isaaks, in dem Schriftvers, der die Rückkehr unseres Vaters Abraham von der Bindung beschreibt. Und Abraham kehrte zu seinen Jungknechten zurück, und sie standen auf und gingen gemeinsam nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Sie legen zwei Erklärungen vor. Und Abraham kehrte zu seinen Jungknechten zurück. Wo war Isaak? Rabbi Berechja, im Namen der Rabbinen dort, also das ist eben in einem palästinischen Midrasch, ist dort dann Babylon, sie schickten ihn zu Schem, dem Sohn Noachs, um von ihm Torah zu lernen. Wie eine Frau, die von ihrer Spindel reich geworden war, sie sagte: Da ich von dieser Spindel reich geworden bin, wird sie nie mehr von meiner Hand weichen. Rabbi Yossi ben Chanina sagte: Sie schickten ihn in der Nacht wegen des bösen Blickes. Anlässlich der Beschäftigung der Weisen mit dem Fehlen Isaaks in der Beschreibung der Rückkehr von der Bindung stellt Rabbi Yossi ben Chanina eine ähnliche literarische Erscheinung an einer anderen Stelle dar. Von dem Augenblick an, an dem Hanania, Mischael und Asaria aus dem Ofen hinaufstiegen, werden sie nicht mehr erwähnt. Im weiteren Verlauf schlagen die Weisen drei Erklärungen für das Verschwinden vor. Wohin gingen sie? Rabbi Eliezer, sie starben am Speichel. Rabbi Yossi ben Chanina sagte, sie starben am bösen Blick. Rabbi Joshua ben Levi sagte, sie wechselten den Ort und gingen zu Joshua ben Jehozadak, um von ihm Torah zu lernen. Dies ist, höre Joshua, hoher Priester, du und deine Freunde, die vor dir sitzen, denn herausragende Leute sind sie. Sacharja 3,8. Also die Freunde werden dann mit den Gefährten Daniels identifiziert. Die drei Erklärungen sind äußerst dramatisch. Nach den beiden ersten Erklärungen starben die Gefährten Daniels und nach der dritten verließen sie Daniel und gingen, Torah zu lernen aus dem Mund von Joshua ben Jehozadak. Vergleichen wir die beiden Erklärungen, die die Weisen für das Fehlen Isaaks gaben, mit den drei Erklärungen, die sie für das Verschwinden von Hanania, Mischael und Asaria vorschlugen, sehen wir, dass zwei von ihnen ähnlich sind. Die beiden Erklärungen von Rabbi Yossi ben Chanina sind identisch. Der böse Blick war es, der zu ihrem Fehlen oder Verschwinden führte. Die Erklärung Rabbi Berechias, die im Namen der Rabbinen von Babylon angeführt wird, ist der Erklärung Rabbi Joshuas ben Levi ähnlich. Torahstudium verursachte ihr Fehlen. Mehr noch, in den Erklärungen von Rabbi Berechia und von Rabbi Joshua ben Levi handelt es sich nicht nur um einen geografischen Ortswechsel um des Torahstudiums willen, sondern um eine allgemeine Änderung des Lebensrahmens und die Annahme einer neuen Autorität. Abraham schickt Isaak in das Beit Midrasch, das von Shem und Ever geleitet wird, und die Gefährten Daniels gehen von der Leitung durch Daniel zu der geistlichen Leitung durch Joshua ben Jehozadak über. Die merkwürdige Erklärung von Rabbi Lezer in Genesis Rabba, die ohne biblischen Nachweis vorgebracht wird, ist mit einer anderen Tradition, die in seinem Namen vorgebracht wird, verbunden, die das Hinausgehen der Gefährten Daniels aus dem Feuerofen mit einer scharfen Reaktion der nichtjüdischen Hörer der Geschichte von ihrer Rettung verbindet. Rabbi Lezer sagte, als Hanania, Mischael und Asaria aus dem Feuerofen hinausgingen, versammelten sich über sie alle Könige der Nationen der Welt. Wie es heißt, da versammelten sich die Satrapen, Präfekten, Statthalter und die königlichen Räte, um die Männer anzusehen. Und alle Nationen der Welt sagten zu ihnen, ihr wusstet, dass euer Gott die Macht hat, euch all diese Wunder zu tun. Und ihr habt ihn dazu gebracht, sein Haus zu zerstören und seine Kinder zu verbannen. Und alle Nationen der Welt spuckten ihnen ins Gesicht, bis sie sie zu einem Block von Speichel machten. Und Hanania, Mischael und Asaria erhoben ihre Gesichter nach oben und sagten, dir ewiger ist die Rechtfertigung und uns die Scham des Angesichts. So in der Psikta der Rav Kahana. Diese Tradition ist Teil einer homiletischen Auslegung, die sich mit schamerregenden Ereignissen befasst, in denen dem Volk Israel einerseits ein großes Wunder getan wurde und es sich andererseits im selben Augenblick an Götzendienst versündigte. Bei der Spaltung des Schilfmeeres ging ein Götzenbild mit ihnen. Als das Manna fiel, brachten einige von ihm, also dem Manna, ein Speiseopfer für einen Götzen dar. In der Psikta der Rav Kahana steht nicht, dass sie an dem Speichel starben, wie in Genesis Rabba. Aber dennoch ergibt sich aus dieser Tradition, dass sie bei ihrem Hinausgehen aus dem Feuerofen geschädigt wurden. Und diese Tradition reichte Rabbi Lezer als Grundlage aus, um auf die Frage nach ihrem Verschwinden aus dem Buch zu antworten. Die Vorwürfe der Nationen der Welt an Hanania, Mischael und Asaria erzeugen ein Problem. Warum beschuldigen sie Hanania, Mischael und Asaria? Ihr wusstet, dass euer Gott die Macht hat, euch all diese Wunder zu tun, und ihr habt ihn dazu gebracht, sein Haus zu zerstören und seine Kinder zu verbannen. Und warum spucken sie gerade sie an, bis sie sie zu einem Block von Speichel machten? Waren nicht gerade Hanania, Mischael und Asaria Gerechte? Und sicher lehrt ihre Gerechtigkeit in der Erzählung vom Feuerofen, dass nicht sie es waren, die die Zerstörung des Tempels und die Verbannung veranlassten. Möglicherweise legte der Verfasser des Midrasch in den Mund der Nationen der Welt eine These, die eine Antwort auf die scharfe theologische Frage gab, die sich infolge der harten Realität, die sie nach der Zerstörung des zweiten Tempels noch verschärfte, stellte. Es war eine Epoche der Unterdrückung und Zerstörung, ohne offenkundige Wunder, in der das Verhalten des Schöpfers Israel keine Gunst erwies, wie es in der Zeit der Bibel war. Dieses Verhalten stand in der Gefahr, zu problematischen Folgerungen zu führen, wie zum Beispiel der, dass Gott einen neuen Bund mit einem anderen Volk, dem Christentum, geschlossen hat, oder dass seine Macht im Laufe der Zeit schwächer wurde. Die Erzählungen von den offenkundigen Wundern im Buch Daniel, die sich nach der Zerstörung des ersten Tempels ereigneten, beweisen also, dass der Gott Israels Macht hat. Ihr wusstet, dass euer Gott die Macht hat, euch all diese Wunder zu tun. Wenn dem so ist, ist der andauernde Zerstörungszustand das Ergebnis der Sünden Israels. Und ihr habt ihn dazu gebracht, sein Haus zu zerstören und seine Kinder zu verbannen. Und dann gibt es keinen Raum, Gott bewahre, zu anderen Folgerungen zu kommen. Kehren wir zurück zur Erörterung der beiden anderen Erklärungen, die in Genesis Rabba für das Verschwinden Hananias, Mischaels und Asarias angeführt wurden. Die kurze dramatische Erklärung von Rabbi Yossi ben Chanina wird ebenfalls ohne biblischen Nachweis angeführt. Und sie ist mit der unter den Weisen weit verbreiteten Auffassung verbunden, nach der viele Menschen durch Verletzung mit dem bösen Blick sterben, entsprechend der Worte Ravs und Rabbi Chias im Jerusalemer Talmud. 99 sterben am bösen Blick und einer durch den Himmel. Aus den Worten Rabbi Yossis ist nicht klar, wer ihnen den bösen Blick zugeworfen hat und wann. Und möglicherweise gründet sich auch diese Erklärung auf den Schriftvers, da versammelten sich die Satrapen, Präfekten, Statthalter und die königlichen Räte, um die Männer anzusehen. Aus den beiden ersten Erklärungen ergibt sich, dass Hanania, Mischael und Asaria kurz nach ihrem Hinausgehen aus dem Ofen starben, während sie nach der Erklärung von Rabbi Joshua ben Levi noch viele Jahre nach dem Ereignis lebten. Sie wechselten den Ort und gingen zu Joshua ben Jehozadak, um von ihm Torah zu lernen. Dies ist, höre Joshua, hoher Priester, du und deine Freunde, die vor dir sitzen, denn herausragende Leute sind sie. Aus dem Zitat aus Sacharja lässt sich folgern, dass die Gefährten Daniels nach der Ansicht von Rabbi Joshua ben Levi mit Joshua ben Jehozadak und Zerubbabel in den Tagen des Kyros in das Land Israel hinaufzogen und bis zu den Tagen des Propheten Sacharja lebten, im zweiten Jahr des Perserkönigs Darius, als der Bau des Tempels von neuem begann. Ja, ein Beispiel für die kreative Weise, wie man das Verschwinden von Personen zu erklären versucht. Und sich auch interessant eben die Parallele zu dem Verschwinden Isaaks nach der Bindung. Und wir hatten ja also diese Beziehung zwischen diesen beiden Erzählungen, hatten wir ja auch so schon ein bisschen gesehen, auch eben in der Frage der Opferbereitschaft und der Hingabe des Lebens. Ja, Anmerkungen dazu. Brigitte.
Ja, das Problem gibt es ja bei der Auslegung also neutestamentlicher Bibelstellen ganz genau so. Da passieren auch viele Dinge, die scheinbar nicht zusammenzupassen, also scheinen oder die interpretationsbedürftig sind. Man könnte auch einfach sagen, es ist eine lehrhafte Erzählung und die Figuren werden nicht mehr gebraucht und deshalb treten sie ab von der Bühne. Man könnte natürlich auch sagen, dieser Interpretationsspielraum, der ist gerade gewünscht. Und die ganze Auslegungstradition im Judentum würde ja auch gar nicht funktionieren, wenn es diese Möglichkeiten nicht gäbe, die dann eben weitlich genutzt werden.
Ja, das ist eben genau die Technik des Midrasch, sozusagen Lücken zu füllen. Und eben, wenn Leute sang- und klanglos verschwinden, und weder eben gesagt wird, und sie lebten noch lange glücklich oder sie starben dann und dann öffnet das natürlich Tür und Tor, um zu überlegen, was denn nun mit ihnen passiert ist. Ah, ja, da kommt ja von Herrn Schobes im Chat die Frage, was sagen Rabbiner, Theologen denn heute, um den bösen Blick heute verständlich zu machen? Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen modernen Text zu dem Thema gesehen. Also ist wirklich noch, also in der rabbinischen Literatur und selbst noch im Schulchan Aruch, dem halachischen Kompendium aus dem 16. Jahrhundert, kommt das noch völlig ungeniert und überzeugt vor, als wäre das als eine wirkliche Gefahr gesehen, sozusagen. Und es reicht mal in der Jerusalemer Altstadt oder einen Blick auf die Andenkengeschäfte zu wirken, wie viel Schutzhände mit einem Auge darauf zu sehen, sie den Blick, bösen Blick abwerfen, anwenden wollen. Und in der Stadt der Mystiker in Galiläa, in Sfat Safed, sind auch bis heute viele Häuser mit blauer Farbe ausgemalt, die auch als eine Farbe gilt, die den bösen Blick und überhaupt die Dämonen abwehrt. Ich denke, gerade in der mystischen, kabbalistischen Tradition des Judentums sind das Realitäten, mit denen man bis heute rechnet. Also da eben die Dämonen, die ihre, das ist sozusagen, das sind Wesen, die zwischen Himmel und Erde sind und die auch ihre Macht haben. Also in diesen Äußerungen des Judentums ist das völlig normal, sozusagen, und wird auch eben ja theologisch weiter so gebracht. Und eben in einem ziemlich weit verbreiteten Volksglauben, den übrigens auch viele Muslime teilen. Also man kann bei diesen Schutzhänden nicht immer genau wissen, ob das eine islamische oder eine jüdische Hand ist, oder ja, es ist einfach eine allgemein menschliche Hand. Auch auf dieser Schiene ist natürlich, würde man sagen, eher rationale Personen in der Tradition des Maimonides zum Beispiel, würden wahrscheinlich sagen, alles Blödsinn. Aber es macht man normalerweise nicht. Man macht sich nicht sehr populär, wenn man offen gegen solche Sachen vorgeht, die doch irgendwo drin sind. Der Gedanke ist schon wohl irgendwo, wenn ich jetzt mal versuche, selber darüber nachzudenken, wenn einen jemand böse ansieht, ich würde nicht glauben, dass mich das töten kann, aber es kann was mit mir machen. Es kann meine Laune ändern, es kann ja, alles Mögliche bewirken. Also in dem Sinne hat ein Blick eines Menschen eine böse Reaktion, kann durchaus Auswirkungen haben. Das wäre vielleicht eine etwas modernere Überlegung dazu. Frau Krüger-Dohm.
Mir kommt das vor wie die Umschreibung eines psychischen Geschehens. Denn wenn mich jemand böse anguckt, dann fühle ich mich ja getroffen, und zwar seelisch getroffen. Und deswegen denke ich, könnte es eine psychische Geschichte in einem äußeren Akt darstellen.
Ja, ich denke, das passt gut und ist vielleicht wirklich heute, was eben heute die Psychologie tut, haben in älteren Zeiten Vorstellungen von Dämonen, vom bösen Blick getan. Und wir benutzen heute eine andere Sprache dafür, und verstehen diese Phänomene auch in ihrem Ursprung, in ihrer Wirkung anders. Aber ja, ich glaube, das würde es treffen irgendwo. Cor.
Ja, gibt es im Deutschen denn nicht den Ausdruck, wenn Blicken töten könnten?
Ja.
Oh, ja.
Ja,
Ja,
und
das
die
sonst
Rabbinen gehen
finde
eben davon aus, dass sie wirklich töten können.
Aber wenn ich das selber so lese, dieses Stück, dann, ja, ich finde die selber, die öfter gelesen, aber ich finde die ja fabelhaft. Aber es ist schwierig, um damit umzugehen in Gruppen und so, das zu erklären, weil dann findet man das so erfunden. Aber ich meine, ob es so erfunden ist, ist es so erfunden.
Ja, man muss sich eben fragen, was steckt dahinter? Also das sind ja nicht völlig willkürliche Antworten. Also ich denke eben, die beiden Antworten, die davon ausgehen, dass die kurz nach ihrer Rettung gestorben sind, da ist ja wohl auch irgendwo ein Gedanke hinter, irgendwas war mit ihnen dann vielleicht doch nicht in Ordnung. Und darum sind sie gestorben. Und der Gedanke mit dem Torah-Studium, der ja auch bei Isaak kommt, da merkt man natürlich, wie die Rabbinen ihre Welt, für die eben Torah-Studium das Zentrum ist, im Grunde genommen hineinnehmen in eine Welt, in der das Torah-Studium in dieser Form überhaupt noch nicht gegeben hat. Also Und ich denke auch eben, um solche Texte zu lesen, hilft es eben, wenn man schon ein bisschen sowas gewöhnt ist, wie die Rabbinen denken. Also wenn man das sozusagen, wenn das der erste rabbinische Text ist, den man liest, ist es wahrscheinlich eher etwas fremd, wenn man noch nicht so deren Denkweise kennt. Frau Krüger-Dohm.
Also ich denke, dass diese ganzen Spekulationen, warum die Gestalten nicht mehr auftreten, irrelevant sind. Dass eigentlich es auf ankommt auf die Erzählung, wie es auch gerade schon eben gesagt wurde, dass das, was mitgeteilt worden ist, dass das das Wichtige ist, was für die Übermittlung wichtig ist und das andere ist, ja, man kann darüber spekulieren, aber das Eigentliche ist gesagt, würde ich denken.
Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip zu sagen, wenn die Bibel das nicht erzählen wollte, dann fand sie es offensichtlich nicht wichtig. Und das ist auch so ein bisschen, einerseits wird das eben auch anerkannt und einerseits möchte man halt doch ausschmücken. Und natürlich bleibt das Zentrale, bleibt der Text selber und das, was uns der biblische Text ja erzählen wollte. Herr Müller, hatten Sie sich noch gemeldet?
Ja, ich hatte noch eine ganz andere Frage. Und zwar irgendwo im Text steht, als die drei im Feuerofen waren, ja, also in dem brennenden Inferno da, da wird gesagt, ich glaube, der Nebukadnezar wird das in den Mund gelegt, er sah auf einmal vier Männer. Ist das besprochen worden? Dieser
Nein, also
vierte.
interessanterweise in den Texten, die ich durchgesehen habe, wurde das nicht länger behandelt. Und es ist natürlich durchaus eine interessante Frage, sozusagen, wer ist, heißt das, dass Gott einen Engel geschickt hat, der eben diese vierte Person ist, die dafür sorgt, dass sie von den Flammen nicht berührt werden? Das ist durchaus eigentlich ein wichtiges Thema. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe keinen Text dazu gesehen, der sich damit befasst hat.
Aber
Im biblischen Text kommt es vor, natürlich. Ja.
im hebräischen Text steht ausdrücklich Eloah.
Da muss ich das nochmal. Welcher Vers ist das? Bin ich
Ich
schnell?
glaube, ich habe es eben nicht gefunden. 3,14 oder da irgendwo muss das stehen.
Ja, ich glaube, ich habe es noch einen Moment.
Ja, weil ich habe es eben jetzt auch nicht gefunden.
Es ist Vers 24,
Ja, kann sein, ich weiß nicht.
wo er Nebukadnezar sich erschreckt und fragt, haben wir nicht drei in den Ofen geworfen? Und dann in Vers 25 sagt er, ich sehe vier Leute. Muss ich jetzt gerade mal im aramäischen Text gucken.
Ja.
Nein, es heißt im Aramäischen Bar Elohim, also da wie ein Gottessohn aussieht. Und das, ja, so ist auch die hebräische Übersetzung ist auch so. Also es wird nicht von Gott selber ausgegangen, sondern von jemandem, der von Gott gesandt ist. Ich glaube nicht, dass man dieses Wort hier, ich vermute, die christliche Interpretation hat es sicher gemacht, dann darin gleich Jesus zu sehen, aber ich glaube, Gottes Sohn sozusagen steht irgendwie mehr für das
Es
himmlische
wäre
Heer,
eigentlich
für
so ein
eine Form von
Gottgesandter,
Engel. Bitte?
ein Gottgesandter.
Ja, ein
Ja, so
Gottgesandter,
in
das
diese,
meinte
also.
ich. Das ist damit wohl gemeint.
Gut, danke.
Ja. Oh.
So wird es auch erwähnt über Einheitsübersetzung mit Erklärungen.
Ah
Der
ja.
Gottessohn. Ja.
Ja, dann ist es schon ein
Wie
bisschen, ganz in
erklärt.
anderen biblischen Texten wird eben von Engel oder Bote oder sonst was gesprochen. Und da ist diese Formulierung Sohn Gottes schon, also es liegt wahrscheinlich daran, dass das Buch Daniel eben ein spätes Buch ist und schon Begriffe hat, die die älteren biblischen Texte nicht haben. Ja, wenn sonst keine weiteren Anmerkungen da sind. Herr Groß noch?
Ja, noch zu dem Verschwinden. Es gibt von Leonard Cohen ein wunderbares Lied, Who by Fire, und das bezieht sich ja auf eine Legende aus dem 13. Jahrhundert über den Ephraim von Bonn, der auch ein Martyrium erleidet und dann auch plötzlich verschwindet. Also dieser Grundgedanke, dass der Gerechte dann plötzlich weg ist, der ist nicht ganz, also der ist geblieben.
Ja, interessant.
Ja, Who by Fire von Leonard Cohen, das kann man, ja, man kann relativ viel Literatur dazu lesen, es ist sehr interessant, wo das her, also wo das seinen Ansatz hernimmt.
Ja, danke. Ja, soweit dann zu Kapitel 3 mit ja, vielen Diskussionen über das Sterben um Gottes Willen, dass es gar nicht so einfach ist. Nächstes Mal haben wir Kapitel 4, wo es nochmal um einen Traum von Nebukadnezar geht, der gelöst werden muss. Also es ist eher ähnlich dann dem Kapitel 2, wo Daniel den Traum von der Statue aus den 4 Metallen löst. Dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche und ein schönes Pfingstfest. Wir haben Shavuot 2 Tage vorher.
50.
Ja,
50.
Genau. Ja, bis